Herr Bergmann und Felix von der Laden, bitte findet euch unverzüglich in Klassenraum 4B ein.
Guten Morgen, neue Folge, gemütlich nachsitzen. Hallo Herr Bergmann.
Guten Morgen, ich habe ganz viel Schlaf in den Augen.
Ja, weil wir auf einmal nicht mehr um 0 Uhr hochladen, sondern um 7 Uhr morgens. So.
Genau, wir haben eine ausführliche Marktanalyse gemacht und gemerkt, um 0 Uhr schlaft ihr alle. Und es ist ja so viel schöner, wenn die Folge dann genau dann online kommt, wenn sich viele auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, in die Uni befinden.
Ja, war Hausaufgabe genau. In Provi, habe ich da mal kurz, kurz gemacht. Hattest du Provi oder Vipo? Weil ich hatte immer Vipo und alle sagen immer Provi.
Nee, Vipo.
Ich auch, Vipo ist auch hier. Im Norden hat man das auch richtig genannt. Wirtschaft und Politik. Was ist wichtiger, Politik oder Wirtschaft? Wirtschaft, deswegen nehmen wir das an der ersten Stelle.
So, deswegen herzlich willkommen zu eurem Lieblingswirtschafts- und Politik-Podcast. Gemütlich nachsitzen. Ja. Wie geht's dir, Felix? Hast du eine gute Woche gehabt?
Ja, das war eine gute Woche. Also ich bin, allein, dass die Sonne wieder scheint, macht einen jedes Mal wieder glücklich. Weißt du, dass wir zusammen gestern Eis gegessen haben, war so schön.
Mein allererster Frozen Joghurt. Man kann mal kurz verraten, wir waren gestern bei den lieben Kollegen von 1 Live zu Gast, in der Raum hieß das, ne? Wo wir eine halbe Stunde lang in einem abgedunkelten Raum saßen und einfach losgequatscht haben.
Es wurde zu einer Therapiestunde.
Ey,
es war
grauenvoll, was ich da wieder von mir gegeben habe.
Felix hat das. Du kannst nichts raus.
Nein, das ist das Allerschlimmste. Felix hat es irgendwie geschafft. Du hast wirklich moderative Skills, sondergleichen. Das ist irgendwie geschafft, das Emotionalste aus mir. Also es wird wieder ein 30-minütiges, wehleidiges Rumgeheule von Onkel Birgi.
Oh Gott.
Aber naja, ist okay. Dafür haben wir danach einen schönen Frozen-Joghurt gegessen und einen ganz, ganz tollen Nachmittag gemeinsam verbracht. Hat mich sehr gefreut.
Ist auch schön. Da haben wir auch Pläne gemacht, nämlich für Klassenfahrten. Also alles, was hier noch ansteht für den Podcast. Wir haben so viele Ideen, was wir hier noch alles umsetzen werden.
Ist natürlich dann immer, sag ich mal, auch wichtig, dass man sie umsetzt.
Das Problem ist, du hast die guten Ideen, aber ich bin der auch sagt, wir machen das jetzt einfach. Das ist immer das Gute, wenn man zu zweit ist. Also egal, was ihr macht in eurem Leben, egal ob privat oder geschäftlich, sucht euch eine zweite Person. Das Leben ist geiler zu zweit. Also, und das ist auch geschäftlich halt so. Wenn ihr zum Beispiel eine Firma gründet, es ist viel geiler, wenn du das zu zweit machst oder sogar mit noch irgendwie mehr Leuten und du halt einfach Partner hast in dem, was du machst, weil man sich immer ergänzen kann. Immer wenn einer gerade mal irgendwo ein bisschen hängt oder die Motivation fehlt oder irgendwas, kann der andere dann irgendwie einspringen und wieder motivieren oder halt die Sachen übernehmen, wo der eine nicht gut ist. Also das ist wirklich, zu zweit ist das Leben besser.
Absolut, absolut. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man so ein paar Kompetenzen hat, die sich gegenseitig ausgleichen. Also, dass man jetzt nicht vom Charakter her genau dieselben Typen sind. Da habe ich dir ja gestern von erzählt auch. Ich habe ja mal ein Büro gehabt mit den geschätzten Kollegen Delay und Kedos Anfang 2016. Und das war noch vor eurem UFO. Ihr habt ja auch mal so ein YouTube-Büro dann gehabt. Mhm. Und
Beide wollten auch schon 2013, 14, haben wir, weiß ich noch, in deiner alten Wohnung nachts auf dem Balkon gestanden und gedacht, boah, es wäre schon cool, wenn wir ein Büro zusammen hätten.
Ja, das ist so bizarr, dass das damals irgendwie der Traum von allen war, irgendwie ein gemeinsames Büro zu haben. Und jetzt, ein paar Jahre später, haben alle ihre Büros gehabt und die Quintessenz ist, ja, alleine ist vielleicht doch irgendwie besser.
Das ist, weil wir nicht klargekommen sind mit anderen. Ich sag dir, ich vermisse die UFO-Zeit. Aber ich weiß auch, wie scheiße die UFO-Zeit war.
Ja.
Also wie viel Mist da gelaufen ist und wie gestresst und genervt ich davon war, warum ich auch am Ende da ja raus bin. Aber trotzdem hat es auch viele positive Seiten und im Nachhinein bedauere ich, dass ich nicht mehr darum gekämpft habe, die Situation besser zu machen.
Mit wem warst du nochmal im UFO? Das war
Revinzeit. Izzy Official. Sturmwaffel HD. Und Paluten LP.
Ah ja, okay, ja.
Ja.
Ihr wart da 2-3 Jahre, wart ihr da, ne?
Wir waren, so lange haben wir Miete bezahlt, aber wir waren nicht so lange aktiv da leider. Ich glaube, nach anderthalb Jahren oder so hat sich das dann aufgelöst.
Ja, der Traum ist ja immer, dass man dann sagt, so genau was du gerade erklärt hast, dass man sich gegenseitig motiviert und man kommt morgens rein und da ist schon jemand, der sagt, so, ich habe einen Ablaufplan fertig gemacht und los geht's, wir machen jetzt das, das und das. So wie wir ja damals quasi anfingen, derzeit trauere ich ja heute hinterher, so 2014, 15, als man sich noch auf dem Teamspeak getroffen hat. Irgendwie. Da waren alle auf dem Teamspeak, alle haben irgendwie irgendwie Bock gehabt und dafür gearbeitet, gekämpft, dass wir alle irgendwie mit einem Video am Ende des Tages rauskommen. Und zumindest bei uns war das dann so im Büro mit Kedos und Delay, dass wir leider Gottes halt auch alle, also da saßen genau die drei zusammen, die nicht so richtig, sag ich mal, mega auf Motivationskurs waren. Und ich weiß noch, wo damals mein bester Freund Max vorbeikam und meinte, ihr müsst einfach mal machen, macht doch, ihr habt so viele Pläne, ihr sagt die ganze Zeit, ihr wollt das und das und das machen, aber am Ende des Tages sitzt ihr nur rum und schaut YouTube-Videos und das war es dann auch leider. Wir haben auch eine schöne Zeit gewesen, ich habe viel Pizza bestellt und Dominik hat immer, also Kedos hat immer so, der hat so eine Kaffeemaschine mitgebracht und hat immer so schöne Latte Macchiatos gemacht, das war ein Träumchen, aber YouTube-technisch komplett abgestürzt. Naja, jetzt sitzen wir hier, motivieren uns gegenseitig.
Aber da hast du ja doch schon so einen Berührungspunkt mit richtig gutem Kaffee.
Ey, da habe ich dir letztes Mal schon gesagt, ich appreciate den guten Kaffee absolut. Ich habe nur nicht die Muße, mir so ein Ding halt hier selber hinzustellen und jeden Morgen, da wie du letztes Mal beschrieben hast, eine halbe Stunde dran zu sitzen.
Ich mache den mal. Wenn du beim nächsten Mal bei mir bist, dann mache ich dir auch einen ordentlichen Flat White oder Latte Macchiato, genau wie du es haben willst.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Da, ich habe ein ganz anderes Problem heute Nacht gehabt. Ich habe erstmal lieben Gruß an alle Mad-Muggy-Fans und neu dazugekommenen Mad-Muggy-Fans. Ein paar Leute haben das wirklich ausprobiert. Unter anderem ein Bild bekommen von jemandem, der mit seinem Vater campen war und dann hat er schön auf ein Brötchen hier Matt und Maggi draufgeschmiert.
Ich dachte schon, Grüße. Du sagst, dass er mit seinem Vater in der Badewanne saß und ein Brötchen gegessen hat und ein Foto davon.
So ein Loriot-Sketch nachgedreht, ja. Und ich hab gestern wieder bei meinem Lebensmittelhändler, natürlich frisch an der Theke, nee, ist gelogen, ich habe schön aus dem Kühlfach mir mein präferiertes Matt rausgeholt, so fein säuberlich abgepackt und habe dann heute Nacht nochmal Hunger bekommen und dachte mir, komm, schmierst du nochmal Brot. Und dann sehe ich, ich habe 6 so welche kleinen Dinger gekauft, natürlich auch völliger Quatsch, viel zu viel Plastik und sowas, verzeiht mir. Ich gucke da drauf, ein riesengroßer roter Sticker, 30% Rabatt, weil Ablaufdatum. Ich so, nein, gucke drauf, wann ist abgelaufen? Gestern. Also es war quasi schon der neue Tag. Natürlich. So, aber ich dachte mir, das musst du jetzt irgendwie runterschlingen. Und long story short, ich habe mir irgendwie 4 Scheiben Brot gemacht mit gefühlt 1 Kilo Mett und habe mir das reingeschreddert und saß hier mit Bauchschmerzen, weil ich dann natürlich auch wieder hypochondermäßig loslege und denke, oh Gott, jetzt geht's los, Salmonellenvergiftung. Dann mal direkt noch irgendwie ein paar Ü-Eier hinterher geworfen und wieder ausgeglichen. Oh nee, ey, jetzt habe ich vom Mett aber auch erstmal genug.
Ich habe auch letztens mich bewusst gegen ein Mett-Brötchen entschieden. War am Bahnhof war ich in Frankfurt. Oh, da habe ich nämlich eine Story, die ich erzählen kann. Eieiei. Frankfurt.
Hau raus.
Erstmal kurzes Mettbrötchen, ja. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil da war so ein großer Stand, die sah noch echt gut aus mit dem Mettbrötchen, aber ich dachte, ich kann jetzt nicht im Zug so ein riesen Mettbrötchen. Es gab XL und XXL Mettbrötchen, mehr gab es nicht. Es waren so ein riesige, weißt du, diese langen Baguettes, aber voll mit Mett und einem dicken Zwiebeldinger da drauf. Ich dachte, boah, im Zug, das kann ich jetzt echt nicht bringen. Aber ich war in Frankfurt, weil ich musste ein Visum beantragen.
Für?
Und für die USA.
Aha.
Und ein E-Visum für Medienschaffende.
Mhm. Was machst du in den USA?
Da, für die Formel 1, für Sky-Berichte.
Ah, okay.
Und da braucht man halt so ein Visum. Und dir wird wirklich, uns ist gar nicht so bewusst als Deutsche, wie gut wir es haben, was das Thema Reisen angeht. Also wir können ja mit unserem Pass wirklich fast überall auf der Welt ohne ein extra Riesenvisum jetzt hin. Mhm. In die USA ja normal auch mit Esther, das dann schon so, oh Gott, man muss online was ausfüllen und 15 Euro bezahlen dafür. Als ist jetzt nur, wenn du halt beruflich und auch nur bestimmte berufliche Sachen, wie jetzt bei mir, brauchst du halt so ein extra Visum. Und das ist dann so ein bisschen so ein ähnlicher Prozess, wie wenn du da einwandern willst, gefühlt.
Okay.
Und da wird einem das aber irgendwie wieder ganz gut vor Augen gehalten, wie machtlos man ist. Und das ist halt so ein bisschen so kafkaeske Verhältnisse. Oh, das wollte ich immer mal sagen. Mein Deutschlehrer war stolz auf mich.
Wie hast du den Käfer verwandelt, oder was?
Nein, aber es ist, oder so ein bisschen wie bei Obelix, weißt du, mit Passagierschein und so. Also du kommst wirklich, also erstmal das Wildeste ist, du musst dann ja in die Botschaft, also nachdem du 10 Seiten online ausgefüllt hast, musst du in die Botschaft oder Konsulat. Da gibt es nur 3 Stück, glaube ich, in Deutschland, München, Berlin und in Frankfurt. Frankfurt war für mich das nächste. Da musst du erstmal Termin Wochen im Voraus machen. Wenn du dann deinen Termin hast, dann musst du da mit allen Dokumenten ausgedruckt hin. Und dann darfst du in die Botschaft keinen Rucksack mitnehmen, keine elektronischen Geräte, keine Smartwatch, kein Handy.
Gott.
Nichts.
Was sind das denn für Schweine?
Es gibt aber auch keine Schließfächer da. Das heißt, du musst da hinreisen ohne, also ich wurde Gott netterweise von meiner Freundin dahin gefahren, aber ich dachte, wenn du das, also deswegen, ne, zu zweit ist das Leben besser. Aber wenn du jetzt niemanden hast, du kannst nicht mal, also du musst dann irgendwie im Taxi mit Bargeld dann hinfahren, darfst nicht mal ein Handy mitnehmen und da fährt auch irgendwie kein Bus irgendwie so in die Nähe, zumindest habe ich da keine Haltestelle gesehen und halt ohne Handy, also heutzutage, weißt du, hast ja nicht mal Google Maps oder so, um zu gucken, wo du da hin musst. In die Gießener Straße, oh, in Gott. Frankfurt. Weißt du, wie kommst du da überhaupt hin? Denn wenn du das nicht kennst, ohne Handy, nimmst du dann so einen Stadtplan mit.
Und dann fährst du da hin und dann ist da, öffnet da Joe Biden für dich die Tür und dann begrüßt er dich ganz herzlich und dann, wie ging's
da? Da habe ich gehofft. Ich wurde erstmal richtig angeschrien da. Also,
von Joe Biden?
Der war nett, aber von seinem Bodyguard.
Ach so.
8:30 Uhr bin ich dann sogar, kurz nach 8 war ich da, also für meine Verhältnisse echt pünktlich, ist da eine Riesenschlange. Eine Riesenschlange. Es war Gott sei Dank gutes Wetter. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn es geregnet hätte. Aber komplett im Freien auf dem Bürgersteig einfach stehst du dann mit 100 Leuten dann an und die Schlange geht ganz langsam, geht dann voran. Also ich stand über eine Stunde allein auf dem Bürgersteig und ne, du stehst in dieser Schlange, du hast nicht mal ein Handy. Also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich glaube, die meisten in unserem Alter können das nachvollziehen. Wenn man schon irgendwo in der Schlange steht, kann man heutzutage wenigstens irgendwie am Handy irgendwie ein bisschen rumdaddeln, was lesen oder auch arbeiten oder telefonieren. Ich konnte nichts machen in dieser Schlange.
Hast du dich ja wenigstens mit den Leuten unterhalten? Haben wir sich so ein bisschen ausgetauscht?
Habe ich mich nicht getraut.
Oh nee, was meinst du, was da für Schicksale waren? Was für Lebensträume? American Dream.
Das sind bestimmt Secret Agent Agenten.
Ein Tag als Botschafter sehe ich bei dir auch so ein bisschen.
Sehe ich auch. Wäre schon richtig cool. Muss ich echt mal anfragen. Das wäre echt eine geile Sache. Aber von so einem Swasiland oder sowas. Boris Becker war doch mal Botschafter von irgendwie so einem kleinen Land, damit er diplomatische Immunität hat und nicht verurteilt werden kann.
Ist Boris Becker inzwischen nicht vor allem Botschafter für Sportwetten?
Knossi so der Boomer.
Genau. Dafür, dann, so geht er in den Annalen der Geschichte ein. Nicht mehr Wimbledon und sowas. Kannst du alles rausknicken. Schön hier in der Besenkammer geschwängert und Botschafter für Sportwetten. Das ist dein Vermächtnis, Boris. Musst du dir mal wirklich die Frage stellen, ob du da nicht irgendwo vielleicht ein paar Mal falsch abgebogen bist. Aber wir haben ihn ja bald zu Gast hier. Dann kann er sich ja selber dazu äußern.
Wenn Boris Becker mit uns nachsitzen müsste, das wäre...
Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass der inzwischen sowieso eigentlich sich für gar nicht, also gar keinen Piep mehr auf irgendwas gibt. Deswegen glaube ich, da kannst du aus dem auch wirklich so richtige Highlights rausfischen. Ich glaube, der droppt alles. Der sagt genau, mit wem er irgendwie welche shady Deals gemacht hat. Dem ist das egal. Hauptsache, wenn wir dem vielleicht irgendwie ein bisschen Geld geben, dann glaube ich, erzählt er uns hier wirklich die wie es in der High Society in Deutschland abläuft. Was hier Robert Geis und was die alles, ob die wirklich Kohle haben.
Also ich glaube, der hat aber noch viel zu verlieren, weil...
Er hat doch alles verloren.
Der kämpft ja gerade vor Gericht. Ne, um irgendwie sein letztes Geld noch zu behalten, weil der ist ja irgendwie pleite und die Leute wollen Geld von ihm und der sagt, er hat nichts mehr und so, aber er hat halt doch noch irgendwelche Sachen. Ja. Inzwischen durch, ich habe es gerade mal nachgeschaut, war er Sonderbotschafter für die Zentralafrikanische Republik.
Okay.
Also ja.
Also aus Überzeugung oder weil es auch steuerliche Vorteile gab dann?
Nee, rechtliche Vorteile. Also er war Sonderbotschafter für Sport, Humanitäres und Kultur in der Europäischen Union. Und hatte auch mit dem Präsidenten so ein Foto mit Handschlag, zack, da arbeitet er jetzt für die. Und das war ganz praktisch, weil er halt diplomatische Immunität dann mal kurz hatte.
Also so ein bisschen wie, als nach dem Videopreis immer alle automatisch in die Academy gekommen sind. Da hat man ja auch so eine Art diplomatische Immunität gehabt. Zumindest ich ging es nur gegen's Gewinnen, aber naja, ist ein anderes Thema. Ey Felix, weil wir letztes Mal drüber gesprochen, dass wir da gar nicht drüber reden konnten, es interessiert mich aber aus persönlichen Gründen doch sehr. Du hast ja diese wundervolle Reihe Ein Tag als auf deinem Kanal, kann man sich ja anschauen. Da schlüpfst du immer wieder in verschiedene Berufe. Und du hast letzte Woche bist du in einen meiner absoluten Lieblingsberufe reingegangen, nämlich in den Beruf des Anwaltes. Kannst du uns schon so einen ganz kleinen Vorgeschmack darauf geben, was uns da erwartet? Wie das war?
Ja, klar. Also ich war mit einer Anwältin unterwegs. Mhm. Und also ich denke ja schon immer, ich mache jetzt nicht ganz so wenig Sachen. Aber holy shit, also das ist echt so eine richtige Powerfrau, was die alles den ganzen Tag über macht. Und die ist auch wirklich dann im Büro im Laufschritt. Also weißt du, wenn jetzt von einem Zimmer zum anderen, da wird nicht irgendwie kurz entspannt rübergegangen und ein Käffchen getrunken, da wird gelaufen, damit man das irgendwie alles hinbekommt. Das geht früh morgens los und schon im Auto kommen dann die ersten Anrufe rein, wo man sich dann irgendwie drum kümmern muss. Also da habe ich ganz großen Respekt davor gehabt, was da für eine Arbeit einfach hintersteckt und das jeden Tag immer wieder, immer erreichbar sein. wie akribisch man sich natürlich vorbereiten muss auf die Fälle, aber auch teilweise natürlich, was für moralische Dilemma es da gibt, weißt du, weil du musst ja auch dann Leute, musst ja vertreten, wo du vielleicht sogar weißt, die haben was Schlimmes getan. Mhm. Also sagen wir mal Thema so Kindesmissbrauch, ne, und sowas in der Art. Stell dir vor, du hast einen Fall und weißt, und du musst jemanden vertreten, es gibt ja auch sowas wie Pflichtverteidiger und so, ne, gerade wenn du irgendwie am Anfang deiner Karriere stehst, musst du dann irgendwie ja solche Sachen dann übernehmen, weil jeder Mensch, auch Verbrecher, haben halt in unserem Rechtsstaat, Gott sei Dank, das Recht auf eine, auf einen Rechtsbeistand und auf einen Verteidiger, auf einen Anwalt. Und die halt auch dann bestmöglich verteidigen sollen. So, dann weißt
Pro bono, habe ich gelernt, durch Better Call Saul.
Pro bono Fälle ist aber, glaube ich, so ein USA-Ding, ne? Wenn das so kostenlose Fälle sind, oder? Pro bono heißt doch kostenlos.
Irgendwie ist zum Wohle der Allgemeinheit oder sowas.
Ja, ja, ja. Und dementsprechend so, ich glaube, die kriegen in den USA wenig oder gar kein Geld dafür. Und das dann so ein bisschen so als, hey, man macht auch Pro bono Fälle. Das gehört irgendwie so in den USA dazu. Okay. Die zahlen ja weniger Steuern und sind mehr so auf dieses Allgemeinheitsding. Ja, wenn ich aber reich bin, dann dann spende ich auch, oder als erfolgreicher Anwalt mache ich auch Pro bono Fälle dann so für wohltätige Organisationen oder auch mittellose Menschen.
In aus Deutschland Liebe natürlich.
Richtig. Und für den eigenes Ansehen. Aber in Deutschland gibt es halt auch halt Pflichtverteidiger, ne? Also auch für halt echte Straftäter, auch wo ja. halt dann ziemlich klar ist, yo, der hat irgendwie da jetzt ein Kind missbraucht. Und wenn du dann so eine Person aber vertreten musst vor Gericht und darum kämpfen musst, dass die eine möglichst geringe Strafe oder im besten Fall freigesprochen wird, obwohl du weißt, dass diese Person eigentlich schuldig ist. Das finde ich schon.
Aber geht's darum? Krass. Geht's wirklich darum, dass dann das bestmögliche, mildeste Urteil erzielt wird oder einfach nur, dass ein sauberer Prozess geführt wird?
Nein. Es geht 100%.
Aber wer bestimmt das?
Das ist das Rechtsverständnis und weiß nicht, ob es da irgendwie so einen Anwaltskodex gibt oder so, aber du musst, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es auch irgendwie gesetzlich so geregelt ist, als Anwalt darfst du nicht selbst irgendwie sagen, ah ja, moralisch, der hat schon Schuld, also machen wir mal so ein bisschen, das ist nicht ganz so doll hier die Verteidigung. Okay. Nein, du musst immer das Allerbeste rausholen, das Allerbeste ist, dass der Klient freigesprochen wird.
Oh, gruselig.
Ich kenne halt auch einen Fall, wo mir wirklich erzählt wurde, man musste mal einen Kinderschänder vertreten. Hm. Und der Kinderschänder hat auch gesagt, jo, ich war's. Also hat der, hat dann dem Rechtsbeistand gesagt, jo, ich war's. Und dann musst du als Anwalt, dir wird gesagt, ich war's, aber bitte verteidige mich, so gut es geht.
Aber dann
und bitte sag nicht, ich war's, sozusagen. Also nicht, ich war's, hey, jetzt machen bitte, lass uns einen fairen Prozess an. Ich war's, aber die haben nicht genug Beweise, bin ich mir sicher. Ich glaube, ich kann hier frei rauskommen. Hilf mir dabei.
Okay, aber dann geht es doch nicht mehr darum, dass du jemanden bestmöglich verteidigst, sondern dann sind es doch wirklich grundethische, moralische Fragen, die man sich selber als Anwalt oder Anwältin stellt. Und man hat ja trotzdem das Recht, auch ein Mandat niederzulegen. Also das finde ich schon sehr, sehr krass, wenn man dann trotzdem weitermacht.
Eben, ich finde es auch richtig krass, aber es muss halt irgendwie, also ich habe dann auch darüber damals gesprochen und das ist so, du hast halt trotzdem, kannst du auch ethisch so sehen, ja, du bist aber ethisch auch als Anwalt einfach verpflichtet, das Beste zu machen. Du kannst nicht jetzt irgendwie schlecht arbeiten, nur weil du weißt, dass er es irgendwie gemacht hat. Und du hast halt auch teilweise Sachen, wenn du als junger Anwalt zum Beispiel in eine Anwaltskanzlei kommst und solche Fälle bekommst, so, ja, natürlich, du kannst immer sagen, hey, das will ich jetzt nicht machen. Und wird mit Sicherheit auch teilweise gemacht. Aber an irgendjemanden bleibt es eben auch hängen. Mm. Vor allem dann eben bei solchen Fällen trifft es nicht den erfahrenen Anwalt, weil der hat eben aus genau diesen ethischen Gründen oder auch aus sonstigen Gründen keinen Bock auf sowas und möchte sich da vielleicht nicht die Finger schmutzig machen oder hat ethische Bedenken oder beides. Das wird dann an auch gerade Leute, die gerade frisch studiert haben, endlich in der Kanzlei angekommen sind, endlich einen Job haben, gerade vielleicht dabei sind, eine Familie zu gründen, so ein Jurastudium dauert lange, und dann auf den Job auch angewiesen sind und jetzt dann nicht irgendwie sagen können, jo, das mache ich jetzt nicht. Die müssen das dann auch machen.
Auch eine Form von Publicity vielleicht, dass wenn man dann so einen Fall schafft zu verteidigen, dann ist das ja bestimmt auch, sag ich mal, für die eigene Vita auch nicht verkehrt, dass man deswegen ja, vielleicht sogar so ein paar brisantere Fälle sich raussucht, weil man genau weiß, wenn ich da hoch pokere und gewinne, dann lande ich bei.
Ja, das sind mehr die Skandalanwälte dann, aber die gibt es mit Sicherheit auch, die genau darauf wittern und auch dann im entsprechenden Milieu gut unterwegs sind. Aber es gibt eben auch Anwälte, die eigentlich auch ethische Bedenken haben, aber die es halt dann irgendwie machen müssen. Und gerade wenn du halt irgendwie jünger bist und da jetzt den Job dann irgendwie in der Kanzlei hingeschoben bekommst, so, dann kannst du nicht einfach Nein sagen. So. Weißt du, dann sagen die, ey, entweder machst du das oder hey, du musst das jetzt machen, du kannst nicht den Job das hier ablehnen, so, ich kann so einen Mitarbeiter kann ich nicht haben, dann kannst du einen neuen Job suchen, so, weißt du?
Kann ich übrigens sehr empfehlen.
Das häufig machen.
Fällt mir gerade ein, ich habe, glaube ich, vor ein paar Monaten oder so war das, habe ich mir eine tolle Doku angeschaut, eine WDR-Doku war das, über die Chappe-Anwälte im NSU-Prozess. Und das war die Kanzlei Herrstahl und die hatten so einen ganz abgefahrenen Namen, der auch schon wie so Herrstahl und Sturm war das, genau. Herrstahl und Sturm. So hieß dieses Dreiergespann. Und die verfolgen halt diesen kompletten Prozess. Und da geht es eben auch genau darum, dass, ohne jetzt was vorwegzunehmen, aber genauso diese moralischen Fragen und sollte man diese Person verteidigen und bis zu welchem Grad? Und da nämlich auch genau mit diesen Zweifeln, diese Zweifel gezeigt werden von den Anwälten, kann ich sehr, sehr empfehlen, weil ich habe mich zwischendurch auch gefragt, wie krass, dass das in der Doku drin ist, dass diese Gespräche in der Doku drin sind, dass da nicht irgendwie die Anwälte gesagt haben, nee, das streich mal jetzt lieber oder wir kicken die Doku raus. Also sehr, 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 sehr gut. Einfach mal bei Google, bei YouTube eingeben, Chappe-Anwälte im NSU-Prozess. Und aber auch krass einfach, ich liebe ja diesen Sprech, den sie dann haben, wo du wirklich genau weißt, nach jeder Frage gibt es erstmal so eine 4-sekündige Pause, wo kurz im Gedanken einmal durchgespielt wird, so, was sage ich jetzt, damit ich mich ja nicht irgendwie hier verrate und oder einfach was sage, was auf mich zurückfällt. Und dann eigentlich so Antworten, die keine Antworten sind. Ich finde das großartig. Ich habe ja auch gesehen in deiner Insta-Story, du hast ja auch wieder mit Better Call Saul angefangen, ne? Also man schaut ja auch gerne.
Geile Serie, ja.
Total, letzte Staffel jetzt. Ja. Und ich habe gesehen, dass du dann aber auch so eine Anwaltsrobe getragen hast. Das hätte ich viel, viel eher assoziiert mit amerikanischen Fernsehserien.
Das ist vorgeschrieben in Deutschland. Das ist richtig krass. Du brauchst eine Robe oder auch die Richter haben auch halt, es gibt eine bestimmte Kleiderordnung. Das musst du anziehen, das sieht richtig albern aus. Das sieht aus wie so ein Magier.
Aber in jedem Fall.
Ja, also es gibt da ganz genaue Regeln. Ich muss gerade mal aufstehen. Ah, so, ich habe mich gerade so hingelegt, weil ich dachte, es ist immer entspannt, so im Liegen so einen Podcast aufzunehmen, aber irgendwie ist doch halt, jetzt sind wir ja wieder bei so Arbeitsthemen.
Schlaf mich nicht weg hier.
Da muss ich erstmal aufstehen, du. Aber es gibt wirklich diese ganz festen Regeln. Ist ganz klar geregelt, wer wann was tragen muss, sowohl Richter als auch Anwälte. Und das ist den Anwälten selbst peinlich, deswegen siehst du diese Roben auch nie, weil die direkt ausziehen nach dem Gerichtssaal. Also wirklich, die sind die ziehen das an und dann fertig, zack, wieder ausziehen. Und zum Beispiel musst du auch irgendwie so einen, ich gebe das jetzt nicht genau wieder, aber ich glaube, wenn du Strafverteidiger bist, dann musst du irgendwie so eine weißen Schal oder sowas eine Art tragen. Weil du damit, das ist halt so ein Zeichen für Unschuld auch, weißt du, das ist so, ich weiß nicht, das ist echt, ich google das gerade.
Ich glaube, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn ich mich doch nochmal entscheiden sollte, jetzt hier in der Volkshochschule Jura zu studieren, nochmal hier irgendwie an zwei Wochenenden, dann würde ich, glaube ich, auch auf jeden Fall die Staatsanwaltschaft anstreben. Also genau bei dem Thema, wo wir gerade waren, da muss ich ja niemanden verteidigen, den ich nicht verteidigen möchte, da bin ich ja eigentlich nur der Finger zeigt, oder?
Wahrscheinlich. Ich habe es gerade gegoogelt. Du brauchst eine weiße Krawatte auch und es wird jetzt, dazu gibt es auch Urteile vom Bundesverfassungsgericht und so, weil dagegen auch schon Verfassungsbeschwerde eingelegt wurde. Aber nee, du musst eine Krawatte tragen, ansonsten bist du nicht anwesend. Stimmt, das hat sie mir auch gesagt beim Dreh. Du musst es anziehen, ansonsten giltst du als nicht anwesend.
Ist man unsichtbar?
Ja, du brauchst, also im Jahr, du brauchst eine weiße Krawatte und die muss frei für das Publikum und für den Richter zu sehen sein. Ansonsten zählt es nicht. Und du musst auch eben die Robe tragen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Keine Ahnung, was da los ist. Das ist wirklich so mittelaltermäßig fühlt sich das an. Das hat sich aber irgendwie etabliert und wird nicht in Frage gestellt oder kaum in Frage gestellt.
Aber diese weißen Perücken da, das ist kein Thema mehr, ne? Das ist, glaube ich, nur noch irgendwie im Kongress.
Ich glaube nicht mehr, aber stimmt. Das ist aber genau das gleiche Ding. Das war ja bestimmt auch mal so. Und irgendwann haben sie dann gesagt, nee, lassen wir jetzt.
Ja, das waren vermutlich nur irgendwelche alten Männer, die nicht in Würde altern konnten, Haarausfall hatten und gesagt haben, so, das gehört jetzt zum guten Ton, dass wir alle irgendwie meterlange Perücken tragen. Wusstest du, dass ich auch mal als Anwalt tätig war?
Nee. Wieso was?
Ja, pass mal auf. Und zwar in GTA Roleplay. es gibt ein fantastisches Spiel, GTA Online heißt das. Kennen bestimmt die meisten natürlich. Und das wurde modifiziert und zu einem Roleplay-Server quasi umgebaut, auf dem dann 1000 Leute gleichzeitig spielen können. Und sobald man auf andere Spielfiguren trifft, wird das Mikrofon freigeschaltet und man kann frei miteinander kommunizieren. Und Ziel von so einem Roleplay-Server ist halt immer so eine Art Gesellschaft aufzubauen, wo eben verschiedene Berufe ausgeübt werden und es verschiedene Klassen gibt, Gangster, Verbrechensbekämpfer, Polizisten, aber eben auch Männer und Frauen der Staatsgewalt, die die Judikative quasi ausüben. Ist das richtig, Judikative? Ist
ja.
Das ist richtig,
ja.
Ne?
Ja. Die Legislative, die Judikative und die Exekutive. Vipo!
Schuss! Ja.
Eins gehabt!
Okay, was?
Ich habe eine Eins gehabt in Vipo, das war mein einziges Einsatz.
Ach so, ja, dann ja. Glückwunsch. Warum sitzt du eigentlich heute wieder beim Nachsitzen hier?
Weil meine anderen Fächer viel schlechter waren. Mein Klassenlehrer war auch, auch mein Vipo und mein Mathelehrer und ich war der beste Schüler in Vipo und der schlechteste Schüler in Mathe. Weil ich habe halt nie Hausaufgaben gemacht, also in keinem Fach. Und dann habe ich in Mathe in der Oberstufe war es dann zu vergessen. Da hab ich, also ich habe wirklich eine 5 gehabt in Mathe. Und eine 1 beim selben Lehrer in Vipo. Und der war auch richtig sauer auf mich, der Lehrer. Also der hat mich auch so, der war halt persönlich angegriffen. Weil er wusste, dass ich ihn halt jetzt nicht verarsche, aber halt nicht wertschätze. Als ob ich im Gericht keine Robe an hätte, so war das. Also, dass ich, der weiß so, Junge, du kannst nicht jedes Mal die Hausaufgaben nicht machen, Felix. Du kannst nicht jedes Mal nichts lernen. Du bist nicht so dumm. Warum tust du mir das an? Das war so die Gefühle von meinem Lehrer, glaube ich.
Er wird es nochmal heute zusammentragen, denn hier ist er als Überraschungsgast. Felix, alter Lehrer.
Wirklich geschmackslos von dir, der ist gestorben.
Okay, ja gut, das konnte ich ja nicht wissen. Ist er wirklich gestorben?
Nein, aber er ist wirklich gestorben. Er ist wirklich leider ein paar Jahre später, also ist schon ein bisschen was her, aber der ist wirklich etwas nach der Schulzeit gestorben. War also von allen Mitschülern auch sehr respektierter Klassenlehrer. Und du weißt, Lehrer werden nicht immer respektiert, aber nee. Der... Edu war sein Spitzname. Nach dem Abi durften wir ihn auch so nennen. War ein extrem cooler Lehrer. Aber mit dem war ich auch Film AG und so. Der hat mir auch, für YouTube-Videos, habe ich mir ein Mikro von ihm ausgeliehen. Und das damit Voice-Over gemacht für so Minecraft-Sachen. Also,
hat er noch
sogar
mitbekommen?
An meinem YouTube-Kanal hat er Sachen dann zu tun gehabt. Ja, der hat es ein bisschen mitbekommen, dass ich sowas gemacht habe. Ja.
Dein Aufstieg auf YouTube.
Ja. Ja, ja, hat er
schön,
kritisch
aber
beäugt, aber, ne? Hat
kritisch
er, hat er,
beäugt?
Das ist halt Minecraft, ne? Da hat er schon eher kritisch beäugt, aber der hat mich auch immer gesagt, so der wusste, dass ich mal irgendwie was mache.
Oh, ist doch schön, dass er das dann mitbekommen hat.
So Lehrer sind wichtig, weißt du? Die geben
total.
Einem irgendwie was mit fürs Leben und können einem irgendwie Halt geben oder Motivation geben oder können einen aber auch komplett zerstören. Also Lehrer haben echt, ähnlich wie Eltern, einen sehr großen Einfluss irgendwie auf die Entwicklung von einem Menschen.
Ja, ich noch kurz zu meinem Anwalt sein, weil ich muss kurz noch wirklich erzählen, weil das nämlich absurd war. Also wie gesagt, dieser GTA Roleplay-Server und ich war ganz, ganz lange Taxifahrer und du willst natürlich irgendwann viel Geld verdienen, deswegen habe ich mich dort beworben oder ich habe angefangen auf diesem Server Jura zu studieren und das sieht halt so aus, dass du natürlich das Regelwerk des Servers kennst, aber es gibt dann tatsächlich auch ein Strafgesetzbuch, weil Leute natürlich auch verhaftet werden von der Polizei und dann verteidigt werden müssen. Genau das, worüber wir eben gerade auch gesprochen haben. Und dann habe ich wirklich, keine Ahnung, 2 Wochen lang dieses Strafgesetzbuch und Grundgesetzbuch des Servers alles auswendig mir reingehämmert und musste dann wirklich eine 3-stündige Prüfung auf diesem Server im Ministerium musste ich dieses Staatsexamen ablegen. Und ich habe das wirklich, also das, wenn ich, das glaube ich, lange nicht mehr wirklich so auch Prüfungsangst. Und was soll ich sagen? Es hat aber dann funktioniert. Ich war dann Anwalt und ich habe mir, weil wir auch gerade beim Thema waren, natürlich dann ein alter Ego geschaffen, im Sinne von Saul Goodman natürlich, Better Call Saul. Hab sogar dann Werbespots gedreht, genau in diesem Intro-Stil von Better Call Saul, Better Call Bergie. Und dann mit der Telefonnummer Werbung geschaltet und sowas. Und
ja, warst du jetzt aber Staatsanwalt oder Anwalt?
Nee, ich war normaler Rechtsanwalt.
Rechtsanwalt, ja.
Genau. Und dann irgendwann gab es diesen Magic Moment, wo ich meinen ersten Anruf, da habe ich live gestreamt und um, keine Ahnung, 23.55 Uhr gab es meinen ersten Anruf. Da hat mich jemand angerufen und gesagt, ich will Sie gerne als Rechtsanwalt bestellen. Und ich war natürlich, wir sind alle ausgerastet. Wir dachten, krass, unser erster Fall. Und dann fahre ich zum Polizeipräsidium und dann stürzt mein Spiel ab. Und wenn das Spiel abstürzt, dann dauert das Ewigkeiten, bis du dich wieder einloggen kannst. Und als ich mich eine halbe Stunde später wieder einloggen konnte, war mein Mandant leider bereits verstorben. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall war er nicht erreichbar. Und das hat mich so traumatisiert, dass ich erstmal eine 6-monatige Streampause eingelegt habe. Und seitdem habe ich nie mein Anwaltsleben ausgelebt. Aber trotzdem, also ich fand's, ich will kurz eine Lanze brechen für so Roleplay-Projekte, weil ich das trotzdem geil fand, was für ein Effort da irgendwie reingeflossen ist. Also einfach auch von Seiten dieser Ministerienmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wirklich das so aufgezogen haben wie ein richtiges Staatsexamen, was du da jetzt irgendwie ablegst. Habe ich mir auf jeden Fall in den Lebenslauf reingeschrieben. Muss ja keiner wissen, dass das irgendwie virtuell stattgefunden hat.
Meine einzige Erfahrung in einem GTA-Roleplay war auch nur ein paar Tage lang, weil es mir dann zu viel wurde, weil man halt so viel Zeit da schon investieren kann oder eigentlich auch sollte, wenn man aktiv teilnehmen will am Server. Bin auch verkloppt worden und alles. Also und war Schläger, aber halt wirklich nicht Schlägerei, ich bin einfach nur verkloppt worden von so Gangs. Ich war Autoverkäufer, aber dazu gleich. Aber erstmal, ich bin halt auf den Server raufgekommen und das Wichtigste ist ja, dass du halt eine Identität hast so.
Ja.
Und dir eine überlegst. Und dann ist man auf dem Server, ich weiß nicht, ist bestimmt immer ein bisschen anders, aber da ist es so, dass man am Flughafen angekommen ist.
Genau.
Und so als Neuankömmling bist du dann so, kommst du auf den Server, kommst in die Welt rein und bist, und du hast eine Story. Und meine Story war, dass ich halt aus Europa ausgewandert bin. Und als Rennfahrer, ich will jetzt mein Glück suchen in den USA.
Okay.
Das war so ein bisschen die Story, die ich mir ausgedacht habe und habe dann halt gehofft, dass ich irgendwie eine Rennstrecke da irgendwie bauen kann. Aber, oder irgendwie ein Rennfahrer sein kann. Hat auch eh nicht so ganz geklappt, aber auf jeden Fall komme ich rein und meine, ich weiß nicht mehr, was genau war, aber es war so dumm, das war die allererste Frage, die mir gestellt wird, so und wie ist der Name und ich so, Felix, René Rast, da war ich nämlich wieder der, oder irgendwas, ich weiß nicht mehr, wie mein ausgedachter Name war, aber irgendwie, ich habe mir so einen extra Namen ausgedacht, aber das allererste, was ich mache, ist meinen falschen Namen zu sagen.
Wie wurdest du denn dann verprügelt? Wie ist das dann?
Ich bin dann Autoverkäufer geworden, weil ich dachte natürlich, dass das, jetzt weiß ich, wie ich heiße, Rudi Rast hieß ich, Rudi.
Rudi Rast.
Rudi Rast, ja. Rudi Rast, so ER und dann, ja, dass das Rast dann schon mit dem Namen ist, Rudi Rast.
Klar.
Ja, und zwar.
Smart.
Direkt versprochen dann irgendwie am Anfang, da haben sie mich nicht ernst genommen. Oh, dann noch schlimmer, dann habe ich die falsche Taste gedrückt, oh mein Gott. Dann wurde ich erstmal in diesen, das ist spannend wie ein Bogen, wir machen gleich noch meine Real-Life-US-Einreise-Ding nochmal kurz zu Ende.
Yeah.
Aber das war im Endeffekt so wie, als ich in GTA war im Roleplay und dann bin ich in diesem Raum, wo man dann diese Besprechung hat, mit irgendwie zwei anderen Damen gewesen, die auch gewartet haben auf ihr Einzelgespräch, ob sie jetzt irgendwie auf den Server rauf dürfen oder nicht, ob sie einreisen dürfen
genau.
oder nicht. Da musste man nämlich auch so die Regeln und sowas halt, ne? So wie wenn man halt eingebürgert wird, sowas, musste man so einen
genau
Test dann
das,
ablegen.
Ja,
dann habe ich die falsche Taste gedrückt und einmal auf die Fresse gehauen.
Ja, Klassiker.
Vor den Augen
Klassiker.
Vom Beamten, so auf einmal aus dem Nichts, bam! Und dann muss sie am Roleplay so spielen und dann muss ich natürlich voll lachen und dann muss ich mein Mikro muten und auf und wieder beherrschen. Das war aus Versehen, es tut mir leid.
Das Geile ist ja auch, man darf ja nie aus dem Roleplay raus, deswegen darfst du auch nicht sagen, oh sorry, ich habe mich verklickt, sondern im Roleplay-Sprachjargon ist es dann immer, ich hatte eine Muskelzerrung.
Ja.
Weil man sagt immer für Tastenklick und sowas, das ist ein Muskel. Welchen Muskel muss ich denn eigentlich benutzen, um die Tür zu öffnen? Ja, benutzen Sie mal Ihren F-Muskel.
Das wusste ich, du bist Profi schon, das wusste ich nicht. Ich so, ja, das ist ausgerutscht oder sowas, habe ich gesagt. Ja, aber da habe ich, also es war wirklich ein Wunder, ist wirklich Prominentenbonus gewesen, dass ich eingelassen wurde, glaube ich.
Ja, Prominentenbonus haben einige bekommen. Ich weiß auch noch irgendwie, also ich musste mich wirklich richtig hart hochkämpfen und ich weiß noch, als Revi irgendwann auch auf den Server kam und der war wirklich von allen hochgezogen wurde. Der kam da irgendwie an als Psychologe und dann habe ich den irgendwie am Abend getroffen, als irgendwo wieder eine Bank ausgeraubt wurde und am nächsten Tag hat er irgendwie eine Villa in Beverly Hills gehabt irgendwie und 1000 Leute und die fettesten Karren, weil er natürlich so sympathisch war. Nicht, weil ihn irgendwelche Zuschauerinnen und Zuschauer erkannt hatten und ihm alles in den Arsch gesteckt haben. Nein, weil er so sympathisch war. Man wollte natürlich einem Psychologen helfen. Ach, come on. Liebe Grüße.
Ich höre da einen gewissen Neid raus. So.
Nein. Ich habe mir gerne alles selber aufgebaut. Ich habe auch meinen Führerschein damals wirklich auch viel gepaukt auf dem Server. Wie viel Zeit ich da rein investiert habe.
Ich merke schon. Und dann hast du einfach aufgegeben, weil einmal der PC abstürzt.
Ja, das stimmt. Aber ich lege bald wieder los, merke ich. Ich merke gerade, wenn ich das schon wieder darüber erzähle, es fehlt mir doch sehr. Also ich war auch irgendwann frustriert, weil natürlich vielleicht auch einfach unserer Generation geschuldet, aber 90% der Leute wollen tatsächlich eher so diesem Gangsterleben frönen. Und ich bin oft mit Leuten aneinander geraten. Und es gibt gerade so einen berühmten Platz in dieser Spielwelt, der heißt der Würfelpark. Und da trifft sich halt wirklich so ein bisschen wie Mos Eisley in Star Wars, wo Obi-Wan und Luke auf Han Solo treffen und der ganze Abschaum der Galaxie sich da rumtreibt. So ist es am Würfelpark. Und wenn du da auch nur wirklich, wenn du nur aus Versehen irgendwie den falschen Leuten in die Augen schaust, dann passiert genau das, was du vorhin beschrieben hast, dann kriegst du einfach von 5 Leuten in die Fresse. Und da machst du aber nicht den Mund auf dann, weil sonst werden die Pistolen gezückt. Wobei auch da, man darf ja nicht einfach schießen, da muss es erstmal eine Schussansage muss es geben. Ich schieße jetzt. Und dann kannst du immer noch sagen, ich ergebe mich oder ich renne weg. Aber es darf nicht geschossen werden ohne Schussansage. Naja, so, aber jetzt zurück zu deinem Real-Life-Roleplay.
Nee, ich bin immer noch Autoverkäufer. Also, Rudi Raas war Autoverkäufer.
Ach, sorry, ja.
Weil ich dachte, ich wollte ja Rennfahrer, also muss ich erst im Autohaus irgendwie anfangen. Jetzt hat er kein Geld. Dann war ich Aushilfsverkäufer im Autohaus.
Aha.
Und so ganz einfacher Job, aber natürlich wurde ich ins organisierte Verbrechen reingezogen, weil natürlich. Ich sollte dann von Leuten abgezogen werden, weißt du, dann war ich alleine da und dann kam so eine Gang rein und die haben so getan, als ob sie ein Auto kaufen wollen, sich so alles informiert und dann so, gib mal Schlüssel. Und dann, ich erzähle es jetzt auch bestimmt falsch wieder, aber so in meiner Erinnerung war es ungefähr so und dann hat dann so ein Schlüssel im Inventar und so und ich dann so, nee, nein, kann ich nicht rausgeben und so und das kann ich jetzt nicht machen, doch, mach hier, geht schon und so und dann wurde ich so belabert und bedrängt und dann wirst du so richtig bedrohlich, weißt du, stehen dann so 3-4 Leute, die dann die ganze Zeit so belabern und halt auch so mit Gangklamotten da rumlaufen und ich so der arme kleine Rudi Raas. Und dann wollten die mich irgendwie einsperren oder sowas, um mich dann zu erpressen und ich habe das halt schon gewittert und weil die hatten schon 2-3 Drohbesuche vorher, aber dann kamen sie auf einmal mit ganz vielen und haben mich dann so wirklich bedrängt in die Ecke und dann bin ich weggelaufen. Ja. Dann bin ich weggelaufen und dann sind die mir hinterhergelaufen. Und dann so, halt, stopp, bleib stehen und mit Schimpfwörtern da um sich geschmissen.
Und Schussansage.
Und dann, nee, mit Baseballschläger haben sie mich umgehauen. Und ich bin so gelaufen und der schlägt mir einen Baseballschläger, bam. Und mein Shirt auch, bleib stehen, du bist getroffen, du kannst nicht mehr laufen. Im Roleplay könntest du nicht mehr laufen und ich konnte, aber im Spiel konnte man halt nach einem Treffer noch laufen, ich laufe noch weiter und dann haben sie mich, bumm, nochmal getroffen. Dann haben sie mich einfach getötet, lag ich auf der Straße vom Baseballschläger von der, ja, das war das Leben von Rudi Raas.
Das war Ende.
Ich glaube, das war das Ende. Ich glaube, ich wurde dann nochmal wiederbelebt und dann sollte ich irgendwie, kam Krankenwagen an und so, wiederbelebt. Dann wusste ich aber auch nicht, welche Muskel ich drücken musste, dann wurde ich irgendwie transportiert, dann bin ich irgendwann wieder freigelassen worden, habe ich bei der Polizei ausgesagt, nichts passiert und dann gibt es halt auch diese ganz genauen Regeln, was man sagen darf, was man nicht sagen darf und so, Das... Was man Nerven aufreiben, sage ich dir. Nerven aufreiben.
Aber der Polizei bin ich auch ein paar Mal ineinander geraten, weil ich bin mit Gangstern ineinander geraten und dann hat die Polizei das gesehen und die Polizei hat halt nie reagiert, weil die Polizei einfach korrupt ist, Alter, bis zum Get-No. Und da gibt es Szenen von mir auch immer noch online, wo man ganz deutlich merkt, so, da brennen Birgi gerade die Synapsen durch, da kann auch er das Roleplay nicht mehr offen halten und ich wirklich rumschreie wie ein Wahnsinniger und mich mit so einem Typen halt in die Haare kriege, der mich die ganze Zeit verfolgt hat. Da habe ich mich ein bisschen sehr aufgeregt. Aber naja, aber es hat auch viel Schönes. Ich war zum Beispiel auch auf Hochzeiten eingeladen und wo da auch wirklich Leute eine ganz romantische Hochzeit gefeiert haben. Also man macht das schon sehr viel Spaß. Also ich habe mich jetzt auch nie so krass verloren in dem Game, sodass ich jetzt irgendwie 24/7 da dran hing. Es war schon immer so ein Stream-Projekt, aber es hat schon
ich fand
Spaß
halt so
gemacht.
Schwer, weil man muss sich halt da irgendwie richtig mit, man muss da richtig drin sein, man kann es nicht so halbherzig machen. Du kannst nicht sagen, ja, ich logge mich einmal die Woche ein. Weil dann geht halt, dann so die Leute wollen halt ein Auto kaufen, so kann halt nicht einfach weg sein. Also ja, ich weiß auch so, ich habe dann in der Zeit jeden Tag gespielt. Also es war so 1-2 Wochen, wo ich es gemacht habe, jeden Tag gespielt, aber bin halt manchmal dann erst um 19 Uhr online gekommen. Und dann war halt so, wo warst du?
Mhm.
Und ich so, ja, sorry, ich muss was anderes tun.
Ja, da hast du natürlich einen verantwortungsvollen Beruf gehabt. Deswegen bin ich halt immer am Anfang einfach nur Taxifahrer gewesen und konnte mir meine eigenen Schichten einteilen. Und wie du es vorhin gesagt hast, heute aber schöne, viele Querverweise wieder zurück. Zu zweit ist alles besser. Ich hatte noch einen Kollegen, Fabian, der mitgespielt hat und der war halt wirklich voll drin. Ne? Also der hat das 24/7 gespielt, der kannte irgendwann alle auf der Insel und immer wenn ich mich eingeloggt habe und wir haben uns getroffen und telefoniert oder uns halt im Spiel getroffen, dann hat er immer mich quasi up to date gebracht, weißt du. Und durch ihn bin ich auch auf diese ganzen Veranstaltungen gekommen, hab dann plötzlich die Regierungsmitglieder kennengelernt, weil der halt einfach so krass connected war. So ein bisschen, weißt du, wie Steven Gätchen, wenn der im roten Teppich steht bei den Oscars, hat er auch mal diesen Kollegen links von ihm sich stehen, der die ganzen Stars dann ranholt.
So, ja, so einen braucht man.
So einen braucht man, genau. Ja, Mensch, der Rudi Rast, ey. Vielleicht gibt es bald mal ein großes Comeback von Rudi Rast und Tim Bergmann.
Oh, das wäre lustig. Ich bräuchte nur einen anderen Job, wo es nicht schlimm ist, wenn ich mal ein paar Tage nicht kann.
Taxifahrer.
Wahrscheinlich wäre das wirklich was. Aber du musst dann so langsam fahren, das wäre auch nichts für mich.
Ja.
Aber ich habe dann, ich habe sogar mit Kaya Ganah haben wir dann sogar mal GTA Roleplay gemacht. Aber ich glaube, dann habe ich ihn erschossen. Ich weiß, es war aber aus Versehen. Das war richtig komisch. Wir sind auf dem Motorroller gefahren. Aber es sind auch so Sachen. Also das sind, jetzt könntest du mir auch als Kind nicht erzählen, dass du dann mal mit einem Comedian wie Kaya Ganah dann da im GTA Roleplay ganz ernsthaft auf dem Motorroller.
Aber das finde ich wirklich sympathisch. Also dass der so da so angekommen ist irgendwie.
Voll geil, ja. Das hat er auch richtig, hat er richtig gefühlt, hat er richtig gut gemacht. Viel besser als ich. Das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist nichts für mich, weil das können andere viel besser, dieses lustig sein.
Ach, Quatsch.
Das ist einfach nicht meins. Aber ja, ich muss meine US-Konsultat-Geschichte noch fertig bringen. Weißt du, weil ich bin ja irgendwann dann da rein gekommen, aber das war nur die allererste Schlange. Das war nur die allererste Schlange, wo du einmal sagst, hey, ich habe wirklich einen Termin, darf ich bitte rein? Und dann wird so gesagt, jo, hier, zack, zack, Stempel einmal vorzeigen, das so, okay, passt alles, geh bitte durch diese Tür, durch zur Security. Und dann wollte ich durch die Tür durch und dann war die aber irgendwie zu, weil es ist so eine Sicherheitstür und die wird auf Knopfdruck aufgemacht und die hat das irgendwie vergessen.
Auch mit so einem geilen Sound, auch mit diesem
Ja. Und dann war daneben noch ein Schalter mit einer anderen amerikanischen Beamtin, die sprechen ja auch kein Deutsch. Du bist dann wirklich, das fühlt sich wirklich an wie in Amerika am Flughafen. Und jeder, der schon mal in die USA eingereist ist, weiß, wow, ist so ein bisschen tense. Also du weißt, eigentlich kommst du hier rein, eigentlich passt alles, aber du weißt, wenn du irgendwas falsch machst, kann auch sein, dass dich sofort ins Flugzeug zurückstecken. Und
aber das wäre ja noch die Option, also das wäre ja noch Glücksfall. Kann auch sein, dass es da vielleicht einen kleinen Zwischenstopp in Kuba gibt, aber.
Aber ich drücke halt auf diese Tür, geht nicht auf und das war, die hat so einen komischen Mechanismus gehabt, wo man drücken musste. Und ich probiere das so aus und rüttel fast schon so ein bisschen vor sie an der Tür. Und das ist so, oh, peinlich, ich kriege die Tür nicht auf. Und dann sagt die neben mir so: Sir, what are you doing? So, ich so, wow, sorry, your colleague told me I thought I was supposed to go here. Also. Sie, come here. Und dann muss ich ihr nochmal meine Sachen zeigen. Sie so, okay, hier, Tür offen, bitte dahin. Dann hat die mich dann reingelassen. Aber es war erstmal so, Junge, wo kommst du hierher? Was soll das? Also ich dachte, da dachte ich schon kurz so, shit, so, jetzt habe ich meine Sachen nicht. Und dann bin ich da rein.
Wäre auch lustig gewesen, wenn einfach direkt ohne Schussansage einfach getasert worden wärst.
Ah, nee, ist im Roleplay, die müssen Schussansage machen.
Ja.
Also, ich habe dann aber auch gesagt, du, ich weiß echt nicht, mit welchem Muskel mache ich die Tür hier auf.
Ja.
Aber dann drin, wirst dann durchgeleitet, dann wird dir gesagt, okay, geh jetzt zum Schalter im Buchstaben J. Und dann musst du also durchlaufen, dann läufst du durch, das gehst du wieder ins Freie, das ist so wie so eine riesige Kaserne, ist das. So mit verschiedenen Gebäuden, dann stehen auch Autos rum, stand da so ein, ich glaube, es war ein grüner Dodge Challenger Hellcat. Also so ein 700 PS Auto in Neongrün mit Botschafterkennzeichen.
Oder was?
Ja, so sah das aus. Oder Flying Uwe eher. Aber so mit Botschafterkennzeichen. Da steht dann da drauf, amerikanisches Auto, so, weißt du? Ist also wahrscheinlich der Botschafter oder Assistent vom Botschafter. So.
Verdienen
zieht
die
sich so
viel
eine
Geld?
Geile Karre.
Verdienen Botschafter ordentlich Kohle?
Ja, natürlich. Botschafter verdienen richtig viel Geld, vor allem wenn du Botschafter in so einem großen Land wie Deutschland bist, also so ein wichtiger Partner. Also wenn du amerikanischer Botschafter in Deutschland oder umgekehrt bist, verdienst du schon gutes Geld.
Was heißt denn gutes Geld? Botschafter Jahresgehalt.
Gucken wir mal. Also es kommt mit Sicherheit so aufs Land an. Die Großen haben mehr Botschafter.
Ja, erzähl mal weiter, ich recherchiere das mal hier.
Okay, also auf jeden Fall, ich denke, nicht nur der Botschafter selbst, sondern auch am Mitarbeiter drunter, könntest ja schon so ein geiles Auto ziehen. Und dann steht das da und du läufst so an einem vorbei und suchst so deinen Weg. Überall steht so Security, die so aufpassen, dass du nicht irgendwo falsch läufst. Und dann läufst du dann ins hoffentlich richtig nummerierte Gebäude rein und suchst dann da wieder den richtig nummerierten Schalter. Wieder anstehen, wieder warten. Und alles ohne Handy. Also du fühlst dich so verloren, aber immer du checkst so deine Hosentaschen ab. So, hab ich alles. Und ich habe nur so eine kleine Mappe in der Hand gehabt. Ich habe mich wirklich so klein und unbedeutend und der Welt ausgeliefert gefühlt und so ein Bittsteller, so ein richtig so, ich bin jetzt auf die hier angewiesen und habe nichts in meiner Hand Ich könnte jetzt nicht mal jemanden anrufen, weißt du? Und meine Freundin hat draußen auf mich gewartet. Die hat 3 Stunden auf mich gewartet im Auto. Drei Stunden. Die wusste nicht, wann ich wiederkomme. Wir dachten,
ob du überhaupt
halt
wiederkommst.
Ja, und sie hätte ja auch nicht irgendwo hinfahren können, weil sie auch nicht wusste, ob ich nach einer Viertelstunde schon wieder herkomme. Hätte ja auch sein können. Und ich habe ja kein Handy, um irgendwie Bescheid zu sagen. Nichts. Und es gibt ja auch keine Telefonzellen mehr oder irgendwas. So, ich hatte wirklich keine Chance, ihr irgendwie zu kommunizieren. Und stell dir vor, ich werde irgendwie festgenommen da drin wegen irgendwas so. Ja, aber gut, ich bin in die nächste Schlange dann rein. Und du sagst, wenn du das Jahresgehalt gefunden hast, ne?
Ja, ich find's nicht. Es ist unter Verschluss hier. Ich muss mir kurz reinhacken.
Botschafter-Jahresgehalt. Ich google Botschafter-Jahresgehalt. Boom, direkt steht's da. Auf Gehalt.de.
Ja, das sind aber Botschafter dann für Kinderhilfswerke und sowas. Da, ah. Ja, ja.
Okay, aber du musst vom Auswärtigen Amt, musst du halt schauen. Aber ich bin mir sicher, dass die 6-stellig verdienen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die kriegen auf jeden
Fall. Zu Recht, natürlich. Absolut.
Ja, die kriegen. Also ich sehe zum Beispiel jetzt Botschafter für Somalia verdienen 5.800 Euro Grundgehalt plus 4.000 Euro 62 Länderzuschlag. Also du kriegst halt für jedes Land dann nochmal einen Länderzuschlag. Ja. Jetzt mal für die USA oder so ist es noch höher. Also die werden die 6-stellig verdienen. Aber ist auch ein extrem anspruchsvoller Job. Ne? Das ist halt fast schon so auf Ministerebene, wenn du so ein hohes Land vertrittst als höchster Botschafter in dem Land. Aber ja, und in
aber zurück zu der Foltergeschichte. Also du kamst dann da in den Verhörraum.
Es war einfach nur eine große Halle erstmal wieder. Wieder eine große Halle, wo überall an der Decke hingen so Plakate mit, was war es, you can see, you can feel und dann immer so verschiedene Sachen. So you can feel war so ein Baseballstadion. You can feel it. Aha. Oder nicht mal you can, aber nur feel it. Feel it. Dann waren so ein Bild von einem davon oder dann you can see it und dann so eine weite Landschaft. Und dann stand da drunter immer, aus welchem Bundesstaat es ist. Arkansas. Ein riesiges Maisfeld. Oder halt so ein Baseballstadion. Und dann irgendwie you can was war das? You can hear it. Dann war so ein irgendwie so Blaskonzert aus New Orleans dann da abgebildet. Ich habe alles, was irgendwo war, habe ich aufgesaugt, weil ich stundenlang da drin ja wieder gewartet habe in den einzelnen Schlangen.
Würdest du sagen, es grenzt schon an Brainwashing? Das ist auch so ein bisschen.
Die könnten das besser umsetzen mit Brainwashing, wenn sie noch mehr und nicht nur so Live, Love. Ja, dahin machen würden. Also auf jeden Fall, ich bin halt ein Mensch, mir ist eigentlich nie langweilig, aber ich habe ja immer mein Handy dabei. Deswegen kann ich halt immer lesen. Ich lese, wenn sobald mir irgendwie ich irgendwie mal kurz frei habe, lese ich halt einfach unglaublich gerne. Und wenn mir das genommen wird, dann wird mir alles genommen, was ich habe.
Also dir ist bewusst, dass es auch Bücher in Papierform gibt.
Ja, daran habe ich gedacht. Ich dachte, boah, hätte ich mir mal ein Buch mitgenommen. Ja. Das habe ich wirklich gedacht. Aber ich lese immer auf einem E-Book-Reader halt eigentlich.
Aber haben die da nicht irgendwie so eine schöne InTouch dann oder eine Vogue oder sowas?
Nein, da war nichts. Aber ich glaube, das wäre auch komisch gewesen, wenn ich da dann in der Schlange stehend ein Buch rausgeholt hätte, weißt du? Da steht auch überall Security, die beobachten einen, was man da macht.
Aber
und
was
so
haben denn die anderen gemacht in der Warteschlange? Auch
alle
irgendwie
nur gestanden. Ja? Alle nur gestanden, ja. Okay. Alle standen einfach nur und waren alle sich so ein bisschen unsicher. Und die einzigen Gespräche, die geführt wurden, waren, bin ich richtig hier und so? Und ich so, ja, ich weiß auch nicht, wurde hier hingeschickt zu dem Buchstaben. Okay, ja, mir wurde auch der Buchstabe gesagt, warum gehen die anderen da zu dem Buchstaben? Ich weiß auch nicht, ich stehe nur hier. Solche Sachen. Mehr hat man sich auch nicht getraut, irgendwie da zu reden.
Das kann ich verstehen. Also vor allem diese Situation, mit dem man hat die ganze Zeit Angst, was Falsches zu machen. Das ist ja auch, wenn man irgendwie an der Kreuzung steht, ein Polizeiwagen fährt vorbei. Aber auch sofort das Gefühl, oh Gott, ich bin Schwerverbrecher.
Und du bist nicht irgendwo in einem Wartezimmer oder so gewesen, wie jetzt beim Arzt oder so, oder wie man das bei den meisten Ämtern, also hier in Köln ist es so, dass du halt in so eine Nummer ziehst, dann sitzt du da im Wartesaal und weißt, irgendwann kommst du ran und chillst jetzt erstmal. Und bist halt im Zweifel am Handy oder halt nimmst einen Laptop mit, um zu arbeiten. Nee, du standest einfach nur in der Schlange, dann hast du wieder ein Gespräch geführt, dann wurdest du in eine neue Schlange wieder geschickt. Du wurdest nur rumgeschickt. Die einzelnen Gespräche waren wirklich immer eine Minute, mehr nicht. Du wirst hin und her geschickt.
Das würde ich schon gar nicht schaffen, da 3 Stunden zu stehen.
Ich dachte auch wirklich, ich muss mich jetzt einfach mal hinsetzen auf dem Boden, aber dachte, das kann ich jetzt echt nicht bringen. Und ich musste auf Toilette. Und ich dachte, ich kann jetzt nicht. Toilette war da, aber ich hätte aus der Schlange rausgemusst. Dann habe ich durchgezogen. Weil ich dachte, ich werde jetzt nicht noch länger dann irgendwie hier sein. Aber ja, deswegen, ich habe alles, was irgendwie an der Decke, es war so eine große Halle, wo halt verschiedene Schalter an verschiedenen Ecken waren, die meiste Zeit. Und da habe ich dann einfach alles gelesen, was irgendwo da so stand. Und das war halt nur diese Kleinigkeiten. Und du hast dann auch immer belauschen können oder müssen, eigentlich schon eher gesagt, was gesagt wurde an den Schaltern. Also die waren nicht abgetrennt, sondern da haben dann Leute, auch nicht nur wie ich irgendwie für so mal kurz, ja, ich muss hier irgendwie arbeiten, irgendwie eine Kleinigkeit, sondern die wollen richtig einwandern in die USA. Da waren auch einige Ukrainer waren da, die in die USA jetzt einwandern wollen, die es schon mal von der Flucht aus der Ukraine hierher geschafft haben und jetzt hier ihre Auswanderung in die oder die Einwanderung in die USA beantragen. Und die hatten sogar extra Hinweisschilder auf Ukrainisch und so, also waren einige Ukrainer waren da, wurde dann auch ich musste dann den Gesprächen zuhören, weil ich hatte ja, so weißt du, ich habe mein, du kannst ja dein, ich kann mich nicht die Ohren zuhalten und ich stehe halt direkt daneben und ich kann nicht mal in mein Handy gucken oder mich irgendwie sonst ablenken, weil ich habe ja nichts.
Und man ist ja auch trotzdem, komm, Kinder, nur Kirche im Dorf, man ist ja neugierig. Also,
ja, natürlich.
Ist ja klar. Und gerade aber wir beide als internationale Schläfer, also wir sind ja auch ein bisschen darauf angewiesen, Informationen dann weiterzugeben.
Also, und ziemlich lange war so ein Gespräch vor mir von einem amerikanischen Missionar, der in der Ukraine war. Der hatte auch so ein Shirt mit irgendwas mit Jesus halt drauf. Und so 50, 60 Jahre alt. Ja, 50 eher, 50. Und der hat dann anscheinend eine Frau in der Ukraine, eine Ukrainerin kennengelernt, die er jetzt mit dann retten wollte, zurück auf dem Weg dann in die USA. Und da war sozusagen das Gespräch, der musste halt überzeugen, so, yo, ich will die jetzt mitnehmen in die USA. Und dann hat der halt der Beamte dann auch Fragen gestellt, wie, yo, okay, wann habt ihr euch kennengelernt? Ab wann war die Beziehung romantisch?
Ah, okay, okay.
Solche Sachen, das alles direkt vor der Schlange. Oh. Weißt du, ich musste alles, und die mussten sich sozusagen dann erklären. Und die Frau konnte auch nicht so gut Englisch. Und der durfte dann aber nicht dolmetschen, sondern das musste sie selbst sagen.
Ach,
so.
Krass.
Und es war dann so, yo, can you speak Russian oder France? So, das sind irgendwie die Sprachen, die sie noch konnte. No, no. Und dann musste sie das halt solche wirklich so intime Sachen auch dann erklären, wie sie sich kennengelernt haben, was sie sich jetzt davon versprechen, in die USA zu gehen und so
aber
weiter.
Aber weil so viel Andrang war und normalerweise gibt es Büros, aber die sind
nein, das ist normal so, das okay, ist einfach okay. Da so.
Ja, was, aber das ist doch was mit der Privatsphäre. Aber gut, das ist natürlich ja, amerikanischer
die gibt's da
Grund.
Nicht.
Ja, das ist natürlich dann
also da wirst du einfach nur wieder halt sehr, du bist halt einfach nur, du bist wirklich ausgeliefert diesem großen, großen Land. Und hast erstmal, du hast kein Anrecht darauf, dass du da hingehst. So, als Deutscher denkt man ja häufig irgendwie so, weil man halt so selbstverständlich über den Urlaub machen kann, ja, wenn ich irgendwo hin will, dann gehe ich da halt einfach hin.
Ja.
Man ist es nicht gewohnt, dass einem jemand sagen könnte, nee, geht nicht. Und da wird einem wieder sehr bewusst gemacht, ja, also du darfst dir erstmal gar nichts. Und
naja, und aber unsere amerikanischen Freunde wären natürlich schon Gründe dafür.
Ja, ich meine, jedes Land, auch Deutschland, du kannst auch nicht einfach nach Deutschland einwandern, da wird es auch ähnliche Mechanismen geben, wenn du jetzt irgendwie aus anderen Ländern einwandern möchtest oder selbst wenn du schon in Deutschland bist und halt einen Asylantrag und sowas stellst. Ne? Das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, als was ich jetzt mache, wenn ich ja so ein bisschen so ein Medienvisum beantrage. Aber so einen kleinen Schimmer davon, weil ich halt auch in der gleichen Halle war, wo andere Anträge waren, habe ich halt mal so ein bisschen da mal mitbekommen und konnte mich mal ein bisschen, ganz bisschen da so reinfühlen.
Ja, plötzlich macht es irgendwie viel, also ich habe jetzt auch gerade durch die Erzählung so ein bisschen Verständnis dafür bekommen, warum ich damals in Österreich über die Grenze geschmuggelt wurde.
War das erste Folge?
In der ersten Folge, ja.
Die Zuhörer, die aufmerksamen Zuhörer wissen, worum es geht.
Genau.
Ja, also im Endeffekt bin ich dran gekommen, habe drei Worte mit denen gesprochen, so, yo, hier ist mein Zettel von Sky, dass die mich brauchen dafür und hier ist mein Antrag und alles und dann so nochmal gefragt, ja, warum bist du überhaupt da? Ja, das ist Formel 1 Race. There is a race! So, yes, yes, first race in Miami. Looking forward to it. Ah, oh, nice. Your visa is approved. You'll get your pass back in one or two weeks. That's it. So, dafür war das ganze Warten so. Also bei mir war wirklich.
Aber warum geht das nicht online? Aber damit sie einfach sehen, dass so eine real existierende, dass sie sehen, Rudi Raser, der existiert.
Der existiert wirklich.
Und, okay. Ja, tja.
Ja, es ist, du hast gerade auch gesagt, du bist gespannt, welche Pointe kommt. Das ist wirklich mein Problem bei Geschichten erzählen. Ich habe häufig keine Pointe. Wo war jetzt die Pointe bei der ganzen Geschichte? Ich fand es ein lehrreiches Erlebnis für mich. Ich fand es ein lehrreiches Erlebnis. Das war mein Grund, das
also,
zu erzählen.
Also meine Pointen sind ja auch alle immer einfach reine Fiktion. Also das ist für mich ist die Erzählung immer wichtiger als die Wahrheit. deswegen strebe ich auch so nach dem Beruf des Anwaltes. Nee, deswegen der Weg ist das Ziel, Felix. Ich fand, wir sind ja hin und her geswitcht. Also heute war ja wirklich ein buntes Potpourri.
Ein ja.
Potpourri. Nee, der, wo, guck mal, letztens Potpourri gesagt habe, da haben die Twins hier bei unserem Auftritt doch direkt hier mit ihren Französischkenntnissen angegeben und meinten Potpourri, aber ist mir auch alles egal.
Potpourri heißt das eigentlich.
Aber es wird, glaube ich, anders
gerade aus verschiedenen beliebten kleineren Werken oder Melodien zusammengestelltes Musikstück ist ein
Potpourri. Nee, es ging um die Aussprache. Es ging um die Aussprache. Daran hat sich Benny irgendwie ein bisschen aufgehalten.
Aber es fühlt sich an wie in einem Traum. Stell dir vor, du bist in einem Traum, aber halt so ein Albtraum und bist in so einer riesigen Halle und wirst irgendwie, musst dich anstellen und weißt gar nicht genau wofür und kannst nichts anderes machen auch und dann hast du ein kurzes Gespräch. Dann war auch bei mir so im Gespräch, das stimmt, an irgendeinem anderen Schalter war so, yo, okay, where's your press ID? Und ich so, I don't have a press ID. Und so, fuck, weißt du, Schweiß kommt ins Gym. Ich hab halt keine. Ich hatte mal eine, musste in Deutschland irgendwie so 500 Euro Jahresbeitrag zahlen, damit du es hast. Und das hat mir irgendwie null Vorteile gebracht, also habe ich wieder damit aufgehört.
Presseausweis?
Ja, Presseausweis. Da gibt es auch verschiedene in Deutschland und nicht alle nehmen so Leute wie mich auf. Also
ich hatte damals auch einen von so einem Jugendpresseausweis, hatte ich.
Ja, den kriegt man hinterhergeschmissen, der wird nicht anerkannt. Aber, ja, so solche Sachen, da merkst du halt kurz, oh shit, es könnte jetzt auch einfach schief gehen, dann war es alles umsonst hier gerade und dann sind meine gebuchten Flüge, kann ich nicht antreten und so weiter, dann kann ich meinen Job da machen, fällt dann irgendwie alles zusammen, was ich da irgendwie geplant habe, aber deswegen meine ich so ein bisschen so albtraummäßig, dass du in so einer großen Halle bist. Ganz viele Schalter, alles super bürokratisch, alles total anonym. Du weißt nicht wirklich, was dich erwartet. So.
Und du realisierst, dass du nicht die Kontrolle hast.
Du hast nicht die Kontrolle,
sondern andere Leute entscheiden jetzt darüber, ob das, was du dir ausgedacht hast, was du so planst, ob du das umsetzen kannst oder nicht. Und ich glaube, das ist vermutlich so ein bisschen diese Kontrollangst.
Man ist komplett ausgeliefert einfach. Ja. Man ist komplett ausgeliefert und man hat keine Kontrolle über das, was kommt.
Komplett ausgeliefert jetzt in die USA, auch Julian Assange, aber ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende, oder?
Du, wenn das sein muss. Ich will noch einmal ein Gehalt leaken. Ich habe es nämlich rausgefunden jetzt.
Sehr gut.
Steffen Seibert zum Beispiel, der sollte nach seiner Aufgabe als, was war er, Regierungssprecher, ne?
Ja.
War ja für Angela Merkel. Und danach hat er sich gedacht, gut, jetzt machen wir jetzt? Botschafter, welches Land ist irgendwie cool, wird aber auch gut bezahlt? Israel.
Na klar.
Weil Israel ist halt jetzt nicht so ein großes Land wie USA und so weiter, ne? Gibt es wahrscheinlich ein bisschen entspannter vielleicht der Job potenziell, aber ist halt auch sehr, gehört mit zu diesen Ländern, die halt sehr wichtig für Deutschland in der Diplomatie sind und dementsprechend auch dann besonders gut bezahlt werden. Aber vielleicht liegt ihm auch einfach das Israel sehr am Herzen, das möchte ich jetzt gar nicht anders hier jetzt irgendwie darstellen.
Also Costa Quanta.
Costa Quanta ist üblicherweise ein Botschafter der Besoldungsgruppe A16 eingruppiert. Das alleine sind irgendwie schon mal diese 6.100 plus Auslandszuschlag sind wir ungefähr 10.000. Stefan Seibert wird allerdings deutlich mehr bekommen, denn in 17 internationalen Botschaften wird wie zum Beispiel USA, Großbritannien oder eben auch Israel, wird die deutlich lukrativere Besoldungsgruppe B9 angesetzt. Und in der Gruppe von B9 bekommt er 12.000 pro Monat plus Auslandszuschlag, der auf etwa 4.000 Euro beläuft, also 16.000, plus durch den Mitzug von weiteren Familienmitgliedern oder halt bereits in Wohnungen und sowas, wird das noch weiter erhöht. Also da kann er auch dann auf jeden Fall weit über 200.000 Euro im Jahr für bekommen. Und als Beamter muss auch keine Beiträge zur Arbeitslosenpflege oder Rentenversicherung leisten.
Das hat ja fast Stundenlohnausmaße von Montana Black. Also das ist ja.
Es ist halt aber auch wirklich auch ein extrem hoher und wichtiger Job. Also ich finde auch,
klar.
Politiker also sollten gut bezahlt jetzt, werden. Achso, ich habe gar nicht gehört, was du zu ihm gesagt hast.
Okay, ja, dann Grüße auch an Steffen Seibert, der Mann mit dem kühnen Blick. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Felix. Und,
vielen Dank dir. Ich will noch eine Sache fragen.
Ja,
an
gerne.
Die Leute, die bis jetzt wirklich zugehört haben, ja, unsere wirklich gemütlich nachsitzend treuesten Zuschauer, die auch, also ich würde euch allen einen Premium-Rang geben, wenn es gehen würde, mit Gold. Was findet ihr oder was haltet ihr von der Idee, wenn Bergi und ich einen Zwischenpodcast ab und zu mal einschieben? Also wir haben sozusagen unseren normalen Montagstermin für diesen, für unsere langen Folgen, unsere regulären Folgen. Und wenn wir aber ab und zu mal haben uns überlegt, ob wir mal unterwegs einfach einen Podcast aufnehmen. Aber wenn wir durch die Stadt schlendern, so wie wir es gestern nach dem Eis gemacht haben, wenn wir da einfach das Mikro anmachen und eine ganz entspannte, geschmeidige 20-30 Minuten Folge als Extra-Folge einschieben, die zum Beispiel an einem Donnerstag kommen könnte. Was würdet ihr davon halten? Schreibt uns das gerne mal auf Instagram rein.
Ja. Sorry, aber mir ist hier gerade Mir wurde hier gerade was reingereicht von Stefan Seiberts. Ich muss mich da drum kümmern. Leute, es war ein großes Fest, heute wieder hier für euch eine Stunde versenden zu dürfen. Macht's gut. Felix, vielen Dank auch an dich. Viel Erfolg. Jetzt haben wir gar nicht drüber gesprochen, was dich jetzt alles so erreicht. Du hast jetzt ja heute Abend noch deinen großen Stern-TV-Auftritt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden es jetzt schon gesehen haben. Deswegen,
dann werden wir auch schon gesehen haben, ob Bergi mit dabei war, so, bei Stern-TV. Ne?
Falls ja,
da können wir nächstes Mal drüber sprechen, auf jeden Fall.
Sehr gerne. Und ansonsten bleibt gesund, gebt auf euch Acht. Bis zum nächsten Mal, ab sofort. Wie gesagt, nicht vergessen, ganz wichtig, Podcast immer jeden Montag ab 7 Uhr ist der morgens draußen. Felix, wie immer das letzte Wort.
Mach's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao.